you start. Warte, nein, you don't start. Now you start. Warte. Now you start.
Hallo Julia.
Hallo Juli.
Na, hallo Rest. Willkommen zu Hard Aber Fail, dem Podcast über Scheitern.
Das Leben ist hart und wir scheitern dran.
In einer neuen Woche. Es ist immer noch Corona-Zeit. Wir haben heute den 7.4. Julia hatte gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Oh, danke schön.
Julia, wie geht's dir denn?
Ach, mir geht's gut. Ich hatte voll den schönen Geburtstag. Alles war ganz entspannt und ruhig und die Sonne schien und ich war draußen und habe draußen gelesen und habe den ersten Sonnenbrand des Jahres, auf den ich sehr stolz bin.
Du redest mit der falschen Person. Ich trage jeden Tag Sonnenschutzfaktor im Gesicht.
Auch im Winter?
Auch im Winter.
Soll man ja auch so machen, ne?
Also ja, ich habe leider, ich habe zu viel, wird jetzt unangenehm, aber ich habe zu viel über Hautalterung und Sonne gelesen und höre zu viele Podcasts über Haut. Und genau, also ich habe es einfach immer drauf.
Ich glaube, das ist auch der vernünftige Weg. Ich bin da einfach nur, ja, ich bin mit meiner Skincare-Routine noch nicht ganz zufrieden. Ich muss noch mal gucken, wie ich noch den Lichtschutzfaktor integrieren kann in meine Tagespflege. Naja, whatever.
Wie hast du denn Geschenke bekommen? Hast du Geschenke bekommen und hast du echte Menschen getroffen oder wie habt ihr das gemacht?
Also ich wohne ja mit einem echten Menschen zusammen und dieser echte Mensch, der hat mir ein Puzzle mit Fotos von unseren Katzen geschenkt, was super ist, weil es ist so...
weil ihr 65 seid.
Ja. Naja, weil Corona live und alle jetzt puzzeln und wir so, okay, dann müssen wir jetzt wohl auch. Und jetzt haben wir halt so ein Katzenpuzzle.
Mach mich jetzt über dich lustig, habe aber selber hier seit einer Woche ein Schöne und das Biest-Puzzle liegen.
Ey, die Disney-Puzzles gehen, glaube ich, krass ab gerade. Ich habe davon schon mehrere Menschen gehört, die das auch machen. Aber also wenn Disney, dann Schöne und das Biest, bin ich auch voll bei dir. Ja, und generell hatte ich so auch heute so ein Sommerferiengefühl. Also natürlich ist das, ich weiß, Corona, aber wenn ich so durch die Straßen geradelt bin, das erste Mal im T-Shirt und so. Oh, jetzt kommt die Katze mit dem Spielzeug an. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Oh nein. Nachher. Naja, also auf jeden Fall dieses Sommerferiengefühl. Alle lesen und alle gucken irgendwie Serien und alle puzzeln und alle trinken viel Alkohol. Und das hat sich so angefühlt wie in der 6. Klasse, als meine Freunde auch dann alle zu Hause waren und Bücher gelesen haben. Und wir haben uns dann abends am See getroffen und Bier getrunken und so. Das ist natürlich eine sehr positive Interpretation des Ganzen. Gleichzeitig habe ich dann auch mit meiner Oma öfter telefoniert. Die wohnt in so einem betreuten Wohnen. Und die darf jetzt halt gar nicht mehr raus und keine Leute sehen.
Ach krass, ja stimmt.
Also sie darf einmal am Tag raus zum Spazieren gehen, alleine. Aber auch nur auf dem Gelände dieses betreuten Wohnens. Die haben einen kleinen Park, aber trotzdem, ja, ist natürlich auch nicht so die tollste Abwechslung. Und also ich rufe sie jetzt an und meine Mama natürlich und meine Geschwister. Und das hat mich schon sehr traurig gemacht. Und meine Mama ist auch halt ein bisschen fertig wegen dieser ganzen Sache, weil sie älter ist. Und also meine Mama ist total jung. Meine Mama hört ja auch zu. Meine Mama sieht aus wie 40. Aber sie hat trotzdem manchmal Sorgen wegen dieser ganzen Sache. Und ja, es hat halt alles so Licht und Schatten, ne? Ja, das sind so meine letzten Eindrücke. Und wie geht's dir so?
Ein Potpourri der Gefühle, sag ich mal. Nein, es ist ein Auf und Ab. Mal geht es mir irgendwie vollkommen normal. Und gestern war ich sehr emotional. Gestern war ich einkaufen und es hat ganz viel nicht geklappt und habe irgendwas nicht bekommen. Und dann war ich sowieso schon irgendwie gestresst. Und dann bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich fahre immer Fahrrad und habe eine Tüte auf dem Gepäckträger gehabt und eine Tüte so am Lenker. Und die Lenkertüte ist mir geplatzt. Und habe mich dann noch so halb hingelegt mit dem Fahrrad.
Oh nein.
Und bin dann so zur Seite geschoben. Und, Und ja, hatte dann auf dem Fahrradweg so eine Mischung aus Gurken und Sojasauce und Sahne und Eierlikör verteilt. Oh. Und ja, das war nicht so geil. Was aber auch voll schön war, ist dann, dass ganz viele Leute kamen und mir geholfen haben und das alles so mit mir aufgesammelt haben. Eine Frau kam dann auch und hat mir nochmal die Hände desinfiziert. Hat mir so mit Desinfektionsmittel meine Hände angesprüht.
Oh, das ist lieb.
Und ich war mega gerührt und habe irgendwie so die ganze Zeit nur so, oh, Dankeschön, das ist total nett, Dankeschön, nach links und rechts gesagt. Und habe von einer Frau dann auch meinte dann so, ja, hier, komm, nehmen Sie meine Tüte, hier, ich habe noch gerade eine Tüte über. Und hat mir so eine Stofftasche gegeben.
Oh, wie schön.
Und wo ich auch nur so, oh, Dankeschön. Und habe dann alles irgendwie aufgesammelt und den Müll weggeräumt und so und dann alles da reingefüllt. Und habe dann, als ich zu Hause war, musste ich total losheulen. Voll so eine Mischung aus, ist alles so scheiße und die waren so nett zu mir. Und das ist überhaupt nicht. Mein Mensch hier zu Hause war, wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir. Oder so. Okay, und ich lachte dann irgendwann im Heulen. Es war sehr, sehr, sehr überbordend. Und dann habe ich die Chipstüten abgewaschen.
Hört sich super an.
Ja, das war ein bisschen viel. Also irgendwie, ja, viele Emotionen gerade. Aber im Grunde, ja, alles okay. Noch sind alle gesund. Alles fein. Ja, wir haben uns hier heute versammelt. Um über Julia zu sprechen. In der letzten Woche war ich ja dran und habe ein wenig über mein Scheitern gesprochen und vielleicht auch so ein bisschen den Antrieb hinter ersten Ideen über diesen Podcast. Und da haben wir uns gedacht, jetzt ist mal Julia dran. Und will uns heute erzählen über ein Scheitern in ihrem Leben. Julia, ja. Wovon willst du uns denn erzählen heute?
Ich habe mir überlegt, ich spreche über mein erstes abgebrochenes Studium. Es gibt mehrere.
Du machst es so dramatisch, als würden noch 6 kommen oder so.
Naja, also sagen wir so, die Quote ist 50-50. Ich habe 4 Dinge studiert und 2 abgebrochen und 2 zu Ende gebracht. Ist schon mal eigentlich nicht schlecht. Also die Quote ist ja nicht schlecht. Und das Erste, was ich abgebrochen habe, war halt mein Studium in Wien.
Mhm.
Und das war direkt nach dem Abi. Und ich gebe mal so einen kleinen Zeitumriss. Wann habe ich Abi gemacht? 2007. Und dann bin ich sofort nach dem Abi, also dann praktisch September 2007, ja, nach Wien gezogen. Und das Studium dort, ich habe da Kunstgeschichte, Literatur und Englisch studiert, weil ich dachte mal, ich mach mal easy, nehme mal gleich 3 Hauptfächer.
Wie kamst du drauf? Also du saßt zu Hause in Stade, hast dein Abitur in der Hand gehabt und hast gesagt, geil, jetzt will ich nach Wien. War es das Studium oder war es die Stadt?
Also eigentlich wollte ich ja Schauspiel studieren. Das hatte allerdings im ersten Anlauf nicht geklappt. Ich habe direkt, also noch während des Abis, vorgesprochen an 3 Schulen. Also ich habe jetzt nicht richtig hart versucht. Und die haben alle gesagt, du bist zu jung, geh mal studieren. Und dann dachte ich mir, okay. Dann gab es so mehrere Städte zur Auswahl und ich war in Wien im Urlaub gewesen mal. Und da habe ich mich verliebt in die Stadt. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, bin ich also einer Idealvorstellung einer Stadt aufgesessen, wenn man so einen wunderschönen Urlaub im Sommer hat und macht diese ganzen wundervollen Touri-Sachen und wohnt in einem schönen Hotel in der Innenstadt und diese Sachen so. Ne? Und
ja, habe ich genauso auch mal gemacht, 6 Tage in Wien und seitdem bin ich der Überzeugung, dass ich nach Wien ziehen würde, einfach nur so ohne Grund.
Ja, cool, siehst du, kannst ja verstehen, was bei mir so los war. Ich war halt überzeugt, dass das meine Stadt ist und ich muss da jetzt hin. Und dann bin ich da hingezogen und habe da angefangen zu studieren. Und also ich möchte vorausschicken, weil ich glaube, dass auch 1-2 Freunde aus der Zeit vielleicht zuhören. Hallo, Andrea, Anna, hallo. Also es war auch nicht alles Kacke oder so. Ich habe da auch ganz tolle Freunde kennengelernt und hatte auch eine schöne Zeit. Aber ich bin auch an sehr vielen Sachen gescheitert. Und davon handelt jetzt die folgende Geschichte. Also, ich bin hingegangen mit so einer sehr romantischen Vorstellung, wie ich gerade schon beschrieben habe, und das alltägliche Leben sah dann halt sehr anders aus. Ich hatte das Ganze nicht so gut durchdacht. Ich habe in einer WG gewohnt, die überhaupt nicht cool war. Ich hatte viel zu viel so mir aufgeheizt, also 3 Fächer zum Studieren, das war ein bisschen viel. Und ich war das erste Mal weg von zu Hause so für längere Zeit und ich war halt auch, Wien ist relativ weit weg, also man kann eigentlich nur, also gut fliegen kann man, aber wenn man nicht fliegen möchte und Bahn fährt, dann fährt man halt irgendwie 14 Stunden. Das ist schon was anderes, als wenn man, keine Ahnung, in Lüneburg studiert und dann in einer Dreiviertelstunde zu Hause ist.
Was ungefähr meine Erfahrung war, ich bin ja mit 20 ausgezogen nach Lüneburg und das war, also das fand ich ja schon aufregend.
Ja.
Und du bist mit 19 dann nach Wien.
Ja, und ich...
Da kann man mal schlecht irgendwie so eben Papa anrufen.
Ja, ich hatte irgendwie gedacht, ich bin voll der eigenständige Mensch und ich krieg das hin und war halt eine Fehleinschätzung. Also ich habe mich total überschätzt und ich bin in so einer Idealvorstellung hängen geblieben von mir und von dieser Stadt. Und dann kam ich da an und hatte echt krass Heimweh. Und ich habe nie gedacht, dass ich so ein Heimweh-Mensch bin. Gar nicht. Ich dachte echt, ich bin so voll geerdet und independent und so. Und war ich aber nicht. Und ich war viel, viel einsam, weil die Freunde, die ich da gemacht habe, also das waren ja alles neue Freunde, aber die hatten auch, die kannten auch schon ein paar Menschen da in Wien und hatten auch andere Freundeskreise und so. Und ich war das erste Mal halt einsam. Ich hatte ja immer zu Hause gewohnt und war jetzt nicht in der WG, wo man hätte Leute kennenlernen können. Und mir hat auch ich hatte ein sehr busy Leben während des Abis. Ich hatte halt Theater gespielt und hatte Gesangsunterricht und hatte Literatur-AG und was weiß ich. Ich habe so ganz viele Sachen gemacht und sich das erstmal wieder aufzubauen in einer neuen Stadt, das dauert ja auch. So, und das ist ja auch alles nicht so schlimm, dass sowas dauert. Nur ich konnte damit mit 19 noch nicht umgehen und habe dann halt was Dummes gemacht. Und zwar habe ich aufgehört zu essen. Das war halt mein Weg, damit umzugehen. Weil alles irgendwie, ich kam mit den ganzen Sachen nicht mehr klar und ich war irgendwie noch nicht erwachsen genug, mir einzugestehen, dass das vielleicht ein Fehler war, da nach Wien zu ziehen und dass ich mir zu viel aufgeheizt hatte auf einmal. Und um irgendwie Kontrolle wieder zu kriegen in mein Leben, habe ich dann mein Essen kontrolliert. Und das ging so weit, dass ich am Tag, ich habe ganz viel schwarzen Kaffee getrunken, und dann habe ich einen Apfel gegessen und eine Tütensuppe. Und dann nimmt man sehr schnell sehr viel ab.
Das ist eine harte Diät, ja.
Ja.
Hast du dir das wirklich so überlegt oder ist das so entstanden?
Ich weiß nicht, es ist irgendwie so entstanden. Also ich hatte auch noch so, also natürlich habe ich auch mal ein Stück Schokolade gegessen oder wenn man mit Leuten was essen war oder so, dann habe ich auch mal was gegessen, aber dann habe ich halt im Nachhinein dann am Tag dann nichts mehr gegessen oder so. Ja, also es war, ich hatte also schon eine ausgewachsene Essstörung, muss man sagen. Ich war nie deswegen in Therapie, weil sich das alles dann zum Glück eingerenkt hat. In dem Moment, als ich gesagt habe, ich verlasse diese Uni jetzt und gehe wieder zurück nach Hause. Ja,
warst du denn in irgendeinem an einem gefährlichen Punkt? Also warst du irgendwo lebensbedrohlich untergewichtig?
Nee.
Oder hast du quasi vorher auch irgendeine Reißleine ziehen können?
Also ich habe das, während ich das gemacht habe, auch irgendwie reflektiert. Also ich habe... Oder das machen sicherlich auch andere Menschen mit Essstörungen, aber ich konnte das noch, ich weiß nicht, ich hatte Glück. Ich hatte Glück, dass ich früh genug die Reißleine ziehen konnte. Und ich glaube, das lag daran, dass ich die Lebensumstände geändert habe. Wenn ich daran weiter festgehalten hätte, hätte ich vielleicht die Reißleine auch nicht mehr ziehen können. Aber es war nicht lebensgefährlich, nein. Ich bin ja relativ groß, 1,76 oder 1,77 und ich glaube, ich habe dann 34, 36 getragen, was sehr schlank ist. Aber es gibt ja auch Models, die so rumlaufen. So, ne? Also es ist jetzt nicht, es war sehr schlank, aber jetzt nicht wirklich ganz lebensgefährlich. Aber hätte es, also wenn ich das länger durchgezogen hätte, hätte das werden können, lebensgefährlicher. Also ich habe halt Folgendes gemacht. Ich habe so getan, als wäre alles total super. habe auch so, wenn ich mit Freunden von zu Hause telefoniert habe, jetzt glaube ich nicht so viel darüber geredet, dass es mir nicht gut geht, auch mit meiner Familie nicht. Und dann war es natürlich ein relativ großer Schock, als ich dann Weihnachten nach Hause gekommen bin und alle so, wow, du bist ja voll dünn. Was ist da passiert? Und ich so, nee, wieso? Mir geht's super.
Also hast du weg erklärt.
Total.
Also hast gesagt, nee.
Also ich hatte es, ich konnte nicht mir das eingestehen, wie schlimm es eigentlich wirklich ist, weil das wäre ja ein Scheitern gewesen. Ich bin so rausgegangen in die Welt mit, ich gehe nach Wien, ich gehe in ein anderes Land und ich studiere was mit Kunst und ich wohne in dieser wundervollen Stadt und ich traue mich voll was und ich kriege das hin und dann bin ich halt grandios gescheitert und das wollte ich mir nicht eingestehen.
Ist ja auch vor Eltern, also auch gerade in dem Alter, auch ein Riesending zu sagen, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und ich mache das, also genau das, was du aufgezählt hast. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also meine Eltern sind super unterstützend, aber trotzdem haben die so eine Lebenseinstellung von, dass man Sachen halt eben zu Ende bringt und dass man sie abschließt. Und das hat mich sicherlich auch total darin beeinflusst, dass ich mein Studium unbedingt beenden wollte, weil ich dachte, ich muss das ja fertig machen. Ich habe das ja mal angefangen, ich muss das fertig machen.
Ja, so ist das bei mir in der Familie auch. Und mein Vater ist auch bis heute nicht begeistert davon, dass ich das abgebrochen habe. Das einzig Gute daran war, also es gab so einen Punkt, wo ich halt so traurig war. Jetzt miauen die Katzen im Hintergrund, sorry. Aber wir haben euch alle lieb, deswegen du darfst ruhig weiter miauen. Also es gab einen Punkt, an dem ich richtig fertig war, also wo ich Hase, wo ich wirklich weinend meine Eltern angerufen habe, mein Vater, glaube ich, war das, und gesagt habe, ich will hier nicht mehr sein, ich kann nicht mehr. Und er wusste das nicht so richtig einzuordnen, glaube ich, weil ich so lange nichts dazu gesagt hatte. Aber das muss man echt sagen, muss ich meiner Familie zugutehalten, also allen Seiten. Er hat sofort gesagt, komm nach Hause. Und das war halt voll die Erlösung für mich, weil ich vielleicht auch selber mir vorher Gedanken gemacht hatte von, ich muss irgendwas erfüllen und ich darf das nicht abbrechen. Aber die Realität war zum Glück eine ganz andere und ich wurde da total aufgefangen. Und dann bin ich sofort in eine Aktivität gegangen und habe mich an anderen Unis beworben.
Also, und wie lange, also das heißt, in Wien noch hast du dich beworben? Hast du dann schon gemerkt, dass ging es dir dann schon besser?
Total, das war, als wäre ein Riesengewicht von meinem Herzen abgefallen. Und da habe ich auch wieder angefangen zu essen. Und die letzten Monate in Wien waren auch total schön, weil Wien wird ja auch im Sommer total schön. Und ich habe noch ganz viele tolle Sachen mit meinen Freunden gemacht und so. Und ja, ich hatte dann nochmal so einen richtig schönen Frühsommer da in Wien und hatte so eine Aussicht auf, da wird jetzt irgendwas kommen. Das war sehr beruhigend für mich, weil ich mich halt an anderen Unis beworben hatte und teilweise auch schon Zusagen hatte. Und ich hatte auch aus der ganzen Studiengangsache was gelernt, nämlich, also ich hatte jetzt ja drei Hauptfächer, habe ich mir gedacht, nicht gut, versuchst du eins zu finden, was vielleicht alles so ein bisschen vereint. Und deswegen bin ich auch auf Kulturwissenschaften gekommen, weil da habe ich dann viel Literatur gehabt, ein bisschen Kunst und ziemlich viele Seminare auf Englisch. Also es hat es halt ziemlich gut. Ja, und da musste man ja noch so einen komischen Aufnahmetest machen. Den hatte ich dann auch noch bestanden und das war voll das Erfolgserlebnis. Und ja, und dann bin ich dann nach Lüneburg gegangen und war echt ganz gut gerüstet für die Sachen, die dann kamen. Und hatte da echt die tollste Studienzeit, die man haben kann, glaube ich. Eigentlich wollten wir in diesem Podcast nicht so diese Hollywood-Geschichten erzählen, aber jetzt ist es leider so eine geworden. Scheiße. Habe ich nicht so geplant. Kam jetzt irgendwie einfach so.
Woher kam die Kraft, dann zu sagen, okay, Wien ist es nicht und jetzt bin ich aktiv und such mir einen neuen Studienplatz, geh woanders hin, mach vielleicht was anderes. Kam das aus der Unterstützung, die du von der Familie bekommen hast?
Auf jeden Fall auch durch die Familie, weil die haben mir wie so eine Basis, so eine Freiheitsbasis gegeben von, es ist alles okay, alles, was du machst, ist okay, wir kriegen das hin. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, Papa, ich habe mich informiert und ich kann mir Sachen, die ich hier in Wien studiert habe, bei meinem neuen Studiengang anrechnen lassen. Hat er gesagt, ja, das ist ja dann gar nicht so, als hättest du Zeit verloren. Das ist ja super. Natürlich habe ich trotzdem die Regelstudienzeit gebraucht und bin dann jetzt nicht ein Jahr schneller gewesen oder so. Aber ich konnte mir tatsächlich irgendwie 2 Seminare anrechnen lassen. Hey, ist nicht so schlecht.
Es ist irgendwie ein bisschen frustrierend, ne, dass das so in nicht in, ich meine, es ist ja eine Lebenserfahrung, die du da gemacht hast und ich glaube, mehr wert als die 2 Seminare, die man sich dann hat anrechnen lassen. Aber ja, das, die Argumentation kenne ich auch gut und ich kann die ja auch verstehen. Bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, dass die sich einfach, also die haben beide nicht studiert und fanden das immer sehr befremdlich, was ich da mache und wären, glaube ich, auch super verwirrt gewesen, wenn ich das abgebrochen hätte. Weil warum?
Ja. Und ja, also bei mir gibt es immer so 2 Modi des Scheiterns. Es gibt erstmal dieses, was auch zu dem ich gehe nach Wien Ding passt, diese romantische Verklärung, in die ich mich begebe. Das mache ich ganz oft und dann so, na, alles ist voll super. Da, 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 da. Und dann leidet halt irgendwas anderes. Dann kann ich nicht schlafen oder ich esse dich oder irgendwie so ein Scheiß, aber ich tue halt so, als wäre alles super. Und oder es gibt das Zweite, krieg so einen Breakdown. Also ich werde total traurig oder total wütend und heule und bin total fertig mit der Welt. Aber dadurch löst sich halt bei mir ganz oft ganz viel. Weil wenn da sowas rauskommt bei mir, dann, ja, das ist halt eine Befreiung oder so. Und dann kriege ich neue Impulse. Und das ist, glaube ich, auch das, was da in Wien passiert ist. Es gab einfach so einen Zusammenbruchspunkt, wo ich gecheckt habe, okay, es geht einfach so nicht mehr.
Ja.
Und dadurch, weil ich es einmal rausgelassen habe und es auch kommuniziert habe, also mit meiner Familie und so, konnte ich dann auch was Neues beginnen.
Kennst du das Nicht-Essen immer noch? Also, dass es begegnet ist dir heute immer noch als so als Kontrollmechanismus?
Nee. Irgendwie ist es, ich glaube, hab da echt Glück gehabt. Ich habe echt ein ganz gutes Verhältnis zu Essen aufbauen können. Also jetzt esse ich halt wirklich einfach das, worauf ich Lust habe, wann ich Lust habe und komme damit ganz gut zurecht. Und natürlich habe ich Tage, wo ich denke, boah, Jule, die Tüte Chips hätte jetzt nicht sein müssen und isst morgen mal weniger Frühstück oder ich weiß es nicht. Also so was halt alle mal haben. Aber das geht ganz gut. Aber es hat gedauert. Also ich hatte auf jeden Fall so einen Zeitraum, wo ich ganz doll mich aufs Essen konzentriert habe und ganz bewusst keine Kohlenhydrate gegessen habe oder sowas. Oder mir so ein neues Essverhalten erstmal antrainieren musste. Das hat tatsächlich, also war auch in Lüneburg noch so vielleicht das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre nach der Wien-Sache. Es hat gedauert und dann irgendwann gab es aber so eine Befreiung. Und ich bin auch Vegetarierin und ich muss sagen, seitdem ich Vegetarierin bin, das ist jetzt so, das war auch in Lüneburg irgendwann, 10 Jahre. Das hat auch ganz viel was von meinem Essverhalten geändert. Also ohne jetzt irgendwie bekehren zu wollen. Ich finde, jeder kann das selbst entscheiden. Aber für mich, weil dadurch so ein bisschen was weggefallen ist, diese Beschränkung des Pools, was ich essen kann, hat mir total geholfen. Ja.
Ja, ich kenne den Mechanismus ja selber gut. Also es ist ganz spannend, dass du das so erzählst, weil ich das, mir ist das als Teenager passiert, da war ich in den USA in einem Austauschjahr und da ist mir ganz viel weggebrochen. Die beste Freundin wurde zurück nach Hause geschickt, nach Italien. Meine Familie war sehr unaufmerksam. Ich war irgendwie so ziemlich alleine, der Winter kam.
Wo warst du nochmal in den USA?
In Minnesota.
Ja, da kam der Winter dann auch richtig wahrscheinlich.
Ja, da kam der Winter fett. Und dann habe ich irgendwie angefangen, einfach ganz viel zu essen und das dann irgendwie wieder aus mir rauszubringen.
Oh, und also raus zu übergeben.
Es wieder zu reproduzieren. Und fand es lustig, dass du das so erzählst, weil ich in dem Moment, in dem ich dann das erste Mal gekotzt hatte, gesagt habe, ah ja, Bulimie. Das ist das also, was ich hier mache. Und mich super reflektiert fand, weil ich ja wusste, was ich mache. Und ich glaube mittlerweile ist es einfach, dass es überhaupt keinen Unterschied macht. So, also das ist irgendwie, ich habe mich dann voll schlau gefühlt, aber es ändert überhaupt nichts an der Tatsache, dass man es trotzdem macht und trotzdem irgendwie eine Körperbildstörung hat. Und da hatte ich aber auch, also ähnlich wie du, ganz, ganz viel Glück, dass das halt das Jahr über so ging. Und sobald ich in Deutschland war und wieder Strukturen hatte, Zugang zu Schwarzbrot. nein, aber also irgendwie, also Struktur, Freunde, Familie, ein Tagesablauf, Dinge, an denen ich mich festhalten konnte, hat es sich auch normalisiert. Ich kann jetzt heutzutage auch sagen, also ich kann immer noch nicht 3 Chipstüten zu Hause haben, so, weil das macht mich wahnsinnig. Also ich kann immer noch richtig viel auf einmal essen. Und muss mich da immer so ein bisschen, deswegen ist jetzt auch gerade auf Vorrat kaufen, ist eine Herausforderung für mich. Aber sonst hat sich das auch total normalisiert. Ich glaube, es wird mich irgendwie immer begleiten, dass mich das beschäftigt. Das war halt echt auch eine schnelle, also kann ich mich total glücklich schätzen, dass mich das wirklich, also nur kurz in Anführungszeichen, begleitet hat.
Ja, also so ein komplettes Vertrauen, glaube ich, also so wie du das beschreibst, hast du jetzt nicht mehr in dich mit dem Essen. Und das habe ich, glaube ich, auch nicht. Weißt du, dieses, wenn du meintest, die 3 Chipstüten, vertraust du dir jetzt nicht 100%, dass du die jetzt dann nicht alle isst. Und ja. Also dieses komplette, ich esse schon das Richtige und es macht nichts, das habe ich jetzt auch nicht mehr. Also das habe ich vielleicht 90% der Zeit, aber nicht komplett. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hat. Ich weiß nicht.
Ja, da irgendwie, ich glaube, also die Wunschvorstellung ist natürlich, einen total intuitiven Zugang zu Essen zu haben und zu sagen, ich, oh, was fühle ich gerade? Hunger, aha, dann esse ich das, was ich gelernt habe, was gut für mich ist, was mir keine Bauchschmerzen macht, was mir gut bekommt, vielleicht aber ein bisschen nachgedacht, was brauche ich gerade, wo ist vielleicht Eisen drin, ja, sowas. Aber nee, das habe ich auch nicht. Und ich finde, deswegen, ja. Mir hilft auch soziale Normen, mit anderen Leuten zu essen.
Ja, das hilft mir zum Beispiel nicht. Das ist verrückt, weil ich ganz oft, wenn ich in einer größeren Gruppe bin, so auf Partys oder so, es kann natürlich auch darin liegen, dass man Alkohol trinkt, aber wenn ich unter vielen Menschen bin, esse ich mehr, als wenn ich jetzt so mit meinem normalen Umfeld zusammen bin. Vielleicht, weil ich dann so alles gehen lasse oder so. Ich weiß es nicht.
Aber ja, es ist... ich glaube, ja, das ist, glaube ich, alles relativ, relativ normal, aber ich kann die, finde ich spannend, also kann diese, das, was du meintest, dieses intellektuelle Verarbeiten von, was einem da gerade passiert, das kann ich gut nachvollziehen. Und es hat einem aber einfach überhaupt nicht geholfen.
Nee. Ja, jetzt wäre es auch interessant, vielleicht, wenn jemand da zuhört und Bock hat, darüber zu reden, meldet euch bei uns. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sowas noch stärker hatten und da echt einen guten Weg rausgefunden haben oder so. Das würde mich auch ganz doll interessieren, weil man muss ja bei solchen Störungen, also auch bei psychischen, also wenn jetzt jemand Depressionen hat oder so, wir müssen da immer aufpassen, wir als Menschen, die da so drüber reden, wenn wir da nicht 100%ig selbst von betroffen sind. Ich möchte das überhaupt nicht klein machen. Das ist Glück, dass ich da wieder rausgekommen bin. Und wenn jemand nicht rausgekommen ist, dann ist das überhaupt nicht kein Scheitern von euch, dass ihr da nicht rausgekommen seid. Es ist einfach wahrscheinlich schwieriger gewesen in euren Umständen. Ich hatte Glück.
Ja, genau. Das ist eben auch das. Ich glaube, dass wir das Glück hatten, dann eben aus den Umständen, die uns unglücklich gemacht haben, die uns getriggert haben, dass wir da aussteigen konnten. So, und das war ja bei uns beiden Örtlichkeiten.
Ja, genau.
So, und das ist einfach nicht immer der gleiche. Also so ist es bei vielen ja eben nicht.
Ja, das war mein Scheitern am ersten Studium. Irgendwann erzähle ich dann gerne nochmal von meinem nächsten abgebrochenen Studium. Aber das muss jetzt nicht heute sein.
Ey, 50-50.
50-50. Ja, ich habe einen Bachelor und bin staatlich anerkannte Schauspielerin. Das ist, also bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Ich würde ja auch mal behaupten, dass deine 4 Studien von der Zeit her in mein gesamtes Studium passen.
Soll ich mal rechnen?
Ach, lass uns das doch vielleicht machen, wenn der Podcast nicht läuft. Bei Zeiten nicht. Das können ja, ist ja auch eine schöne Aufgabe für zu Hause, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nochmals Detektivarbeit. Wie lange hat die Juli studiert?
Das heißt aber auch, ich habe sehr viel weniger an die Rentenkasse eingezahlt bis jetzt, weil ich sehr viel später angefangen habe, so sozialversicherungspflichtig zu arbeiten als andere Menschen in meinem Alter. Darüber mache ich mir auch oft Gedanken. Über solche Dinge.
Ja, habe ich auch lange nicht drüber nachgedacht, weil ich doof war. Aber ich gehe davon aus, dass ich relativ lange arbeiten werde. Also ich glaube nicht, dass ich vor 70 irgendwie in Rente gehen werde.
Nee, lass mal optimistisch bleiben. Außerdem werden wir ja sowieso noch die Hauptrollen in krassen Netflix-Serien haben. Und dann verdienen wir so viel Geld, dass wir ganz viel beiseite legen. Und dann ist das mit 70 auch kein Problem mehr.
Da haben wir auch was getan für die Allgemeinheit und unsere Rente und die der anderen.
So viel dazu. Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, dass ich euch meine Geschichte erzählen durfte.
Ja, danke dir, Julia.
Sehr gerne.
So, was machst du jetzt noch?
Essen. Wirklich. Die Überbleibsel des Essens, des Geburtstagsessens von gestern.
Und, hast du noch Kuchen?
Ja.
Oh, geil.
Noch ein Viertel Kuchen habe ich noch. Also ein Viertel des Ganzen. Und dann treffe ich mich später mit Freunden zum gemeinsamen Netflix-Gucken per Skype.
Okay, innovativ. Und ja, du? Ich werd Kartoffeln kochen und Kartoffeln und Quark und Salat essen.
Oh, geil.
Und dann, ich guck gerade Community, das ist gerade auf Netflix aufgetaucht. Ach, es ist einfach eine schöne Serie, die einfach sehr, sehr lustig ist und man muss nicht so, also ich merke gerade so die ganz schweren Sachen. Ich habe noch sowas wie hier 1917 zum Beispiel, den Film auf dem Zettel und dann merke ich aber auch so, ich möchte nicht, nee. Und dann gucke ich gerade gerne irgendwas, was 20 Minuten lang ist und mich zum Lachen bringt.
Ja. Ich bin immer noch bei Mrs. Maisel, aber leider nicht mehr lange. Aber das ist eine super Serie, gerade für diese Zeit. Aber ne, wie gesagt, liebe Menschen da draußen, ich finde auch, dass Eskapismus im Moment voll okay ist, weil man muss sich ja auch wirklich mit viel krassen Sachen auseinandersetzen. Und diese Stunde oder zwei, die man da absteigt in eine andere Welt, sei uns allen gegönnt.
Ja.
Das war jetzt das Wort zum Sonntag.
So, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr findet uns wie immer auf Spotify und auf vielen anderen Podcast-Plattformen.
Ja, auf Apple Podcast, Overcast, andere Dinge. No. Folgt uns auf Instagram unter Hard Aber Fail Podcast und erzählt, wenn ihr möchtet, Menschen von uns, damit wir noch mehr coole Hörerinnen und Hörer kriegen. Und bleibt gesund, wenn ihr könnt.
Bleibt gesund, bleibt drin, geht mal in die frische Luft. Ihr kennt das Ganze.
Tschüss.
Tschüss.